Ja, wir wollen unsere kurze Predigtreihe über unsere Gemeindevision heute abschließen. Renate hat das eben zu Anfang schon gesagt, auch von mir nochmal guten Morgen hier. Für unsere Gäste, die vielleicht heute sogar zum ersten Mal hier sind, möchte ich es nochmal vorlesen. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Jesu Christi. Wir haben vor 2 Wochen damit angefangen mit dieser Predigtreihe und Frank Lenz, der da gepredigt hat, der hat die Frage gestellt und die dann auch beantwortet, brauchen wir überhaupt eine Vision? Ich habe an Helmut Schmidt gedacht, der ja offensichtlich gedacht hat, zumindest als Politiker braucht man keine Vision. Er hat gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Eine andere Aussage über Visionen, die mich in diesem Zusammenhang mehr anspricht, ist eine von Bill Heibels. Bill Heibels hat gesagt, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und mich begeistert dieses Bild. Und ich glaube, wenn ich an die Entstehungsgeschichte der Formulierung denke, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott uns dieses Bild gegeben hat, weil Gott in uns eine Sehnsucht auslösen möchte, eine Begeisterung auslösen möchte. Daran mitzuwirken, bereit zu sein, das umzusetzen, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Denn diese Vision, die reicht ja eigentlich über unsere Gemeinde selbst hinaus und strahlt aus auch in die Gesellschaft, in das Umfeld, in dem wir leben. Nicht, weil Christen bessere Menschen werden, sondern weil, wenn das Wirklichkeit wird, immer mehr Gottes Maßstäbe das Miteinander von Menschen prägen. Ich möchte ein paar Beispiele dazu geben, in den Schulen zum Beispiel. Ich denke an Lehrer, die vielleicht ausgebrannt und erschöpft sind, frustriert sind von ihrem Job, lassen sich vielleicht neu begeistern oder neu motivieren von Gottes Liebe für ihren Erziehungsauftrag, der ja ein ganz, ganz wertvoller Auftrag ist. Oder Schüler in den Schulen zeigen ihren Mitschülern, das Leben kann Spaß machen, auch ohne Drogen, ohne Alkoholmissbrauch, ohne bei Teenagern schon dauernd wechselnden Partnerschaften. Oder in der Politik, in der Lokalpolitik, im Land, im Bund, lassen sich Politiker in ihrem politischen Handeln, in ihren Entscheidungen von Gottes Ordnungen leiten. Und die Wahrheit und das Gemeinwohl sind wichtiger als machtpolitisches Taktieren. Oder ich denke an die Medien, die Printmedien, Fernsehen, Internet. Wenn Redakteure und Journalisten mit Gott leben und ihren Einfluss nutzen auf die vielen Menschen, den Einfluss, den sie ja haben, und wieder dafür sorgen, dass christliche Werte als erstrebenswert anerkannt werden und nicht durch die Medien bekämpft werden. Ich denke an die Familien, wo Eltern und Kinder sich mit Respekt und Liebe begegnen, bereit sind, gegenseitig Fehler und Verletzungen auch zu vergeben, weil sie selbst ja verstanden haben, dass sie aus der Vergebung leben. Genauso in den Ehen. Kaputte Ehen können heil werden, wenn Ehepartner aus der Vergebung leben und deswegen trotz schlimmer Verletzungen vergeben wollen und vergeben können. Warum predigen wir jedes Jahr wieder über diese Gemeindevision? Den meisten von uns ist sie ja schon lange bekannt. Ich denke, weil das so etwas wie ein Kompass für unsere Gemeindearbeit ist. Ich habe hier mal so einen Kompass reinkopiert. Es geht darum, dass wir uns immer wieder fragen, ob die vielen Aktivitäten in unserer Gemeinde ausgerichtet sind an unserer Vision und ob das, was wir tun, wirklich dem dient, was wir hier formuliert haben und ob wir auf diese Weise versuchen, Gottes Auftrag für unsere Gemeinde umzusetzen. Also heute, in dem letzten Teil der Vision, Renate hat es eben schon gesagt, geht es um den Teil hier unten rechts. Immer mehr Menschen lernen Gott kennen. Und ich habe mir gedacht, Gott kennenzulernen, das ist ja nicht etwas, was einmal passiert. Das ist ein Prozess, eine Entwicklung, man könnte auch sagen, ein Weg oder eine Reise. Sozusagen eine Reise in ein neues Land. Und ich habe deswegen meine Gedanken zu der Predigt heute, habe ich Überschriften gegeben von so Stationen oder Situationen solch einer Reise auf dem Weg, Gott immer besser kennenzulernen. Und diese 4 Punkte, die ich mit euch, mit Ihnen durchgehen möchte, sind erstens Neuland entdecken. Ich habe zu jedem Punkt einen Bibelvers angegeben, auf den ich dann später auch noch eingehen möchte. Also erstens Neuland entdecken, zweitens weiten Raum betreten, drittens Irrwege verlassen und viertens hilfreiche Wegweiser werden. Also der erste Punkt auf unserer Reise, Gott immer besser kennenzulernen, Neuland entdecken. Wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinde immer mehr Menschen Gott kennenlernen, dann setzt das logischerweise voraus, dass wir davon ausgehen, dass Leute zu uns kommen, die eben Gott noch nicht kennen und die vielleicht auch gar nicht wissen, wie man Gott kennenlernen kann. Das heißt, wir müssen immer wieder davon reden, wie das funktioniert. In unseren Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in den Jugendveranstaltungen, im Seniorenkreis. All diese Veranstaltungen sollen eben nicht nur ausgerichtet sein auf Leute, die Gott schon kennengelernt haben, sondern wir müssen verständlich reden für die Menschen, die Gott noch nicht kennen und müssen erklären, wie man Gott kennenlernen kann. Und ich hoffe, dass es auch heute Morgen ein Stück weit gelingt. Wir müssen den Menschen erklären, die Gott noch nicht kennen, dass es dabei um eine persönliche Beziehung zu Gott geht, weil Gott unser Schöpfer ist. Deswegen wünscht er sich eine ganz persönliche Beziehung zu uns und er kennt uns durch und durch. Denken wir an Psalm 139, da heißt es: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Sie sind unbegreiflich viele. Also Gott kennt uns durch und durch. Gott möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Gott, unser Schöpfer, sehnt sich danach. Das heißt, wenn du Gott kennenlernen willst, dann wirst du an einen Punkt kommen, wo du dein Herz für ihn öffnen musst. Anders geht es nicht. Dich auf was Neues einlassen musst. Also Neuland entdecken musst. Wir haben das übrigens im ersten Lied zusammen eben auch gesungen. Ich habe das nicht gewusst, als ich das hier so formuliert habe, dass das Lied drankommen könnte, aber es passt schön zusammen. Wir haben eben nämlich gesungen in dem Lied Staunen und Zweifeln. Wer nach dem Weg sucht, wird ihn finden. Leichte Schritte in ein neues Land. Genau das kommt davor, was wir eben gesungen haben. Aus skeptischer Distanz kann man Gott nicht kennenlernen. In Johannes 3, Vers 3, das ist der Vers hier, ist das so formuliert: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen, hier bei uns in der Gemeinde. Das darf nie von uns für andere als bekannt vorausgesetzt werden. Neuland oder neue Geburt, neu geboren werden, wie ich es gerade vorgelesen habe aus Johannes 3, sind solche Begriffe, die dieses hier beschreiben. Ein ähnlicher Begriff kommt im 2. Korintherbrief vor. 2. Korinther 5, Vers 3, da ist von einer neuen Schöpfung die Rede. Ich lese 2. Korinther 5, nee, nicht Vers 3, Entschuldigung, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn man dann weiterliest an dieser Stelle, da kommt zu dem Begriff neue Schöpfung, also Neuland, kommt das Stichwort Versöhnung. Und die beiden gehören zusammen und sind ganz zentrale Begriffe, wenn es darum geht, dieses Neuland zu entdecken, Gott kennenzulernen. Denn Gott ist heilig und wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Nur dann gibt es Versöhnung mit Gott. Nur dadurch, nur durch diesen Prozess, ist eine persönliche Beziehung zu Gott möglich. Ich lese weiter. Also wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Oder manchen ist die Luther-Formulierung bekannter, besser im Ohr: Lasst euch versöhnen mit Gott. So geschieht dieses Neuland entdecken. Lasst euch versöhnen mit Gott. Unsere Vision, unser Auftrag, da geht es also darum, den Menschen zu helfen, in diesem Sinne dieses Neuland zu betreten. Und das heißt natürlich auch, dass wir ihnen klar machen müssen, wie sich Gott zu erkennen gibt. Also es ist ja nun mal so, dass Gott nicht als Person hier heute Morgen sichtbar unter uns ist. Wie können Menschen Gott erkennen, die dieses Neuland betreten wollen? Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man nennen könnte. Ich möchte drei hervorheben. Erstens durch die Bibel. Zweitens, und zwar auch in der Bibel, durch Jesus Christus. Und drittens durch Menschen wie wir, die mit Gott leben. Zu dem ersten Punkt, die Bibel. Die Bibel kann man ja aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten für sich, für sein eigenes Leben bereichernd lesen. Ein Punkt ist, dass sie eine Riesensammlung von Geschichten ist, von Menschen, die mit Gott leben, die mit Gott unterwegs sind. Und lass uns in unseren Gruppen und Kreisen in der Gemeinde die Bibel auch immer wieder unter dem Gesichtspunkt lesen, dass wir mit Menschen zusammen, die die Bibel noch nicht so gut kennen, reingucken in Geschichten über Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Ich will ein Beispiel dafür nennen, was ich damit meine. Viele von uns kennen die Geschichte 1. Könige 18 und 19 von Elia, da am Berg Horeb. Es geht damit los, dass er alleine, mit Gott an seiner Seite, aber sonst alleine, eine Auseinandersetzung hat mit über 400 Götzenpriestern. Er gewinnt diese Auseinandersetzung. Danach fällt er in eine schwere Erschöpfungsdepression und danach wird er von Gott neu beauftragt. Wie erlebt Elia Gott in dieser Geschichte, die viele von uns kennen? Zunächst erlebt er Gott gewaltig und mächtig in dieser Auseinandersetzung. Dann erlebt er Gott in seiner Erschöpfungsdepression ganz fürsorglich. Und zum Schluss bei dem neuen Auftrag erlebt er Gott ganz leise und sanft, also das Gegenteil von mächtig und gewaltig. Das ist es, was ich meine. Geschichten über Menschen lesen in der Bibel, die Gott kennen und die mit Gott unterwegs sind und dabei Gottes Eigenschaften kennenlernen. Zweitens habe ich gesagt, Gott lässt sich erkennen in Jesus Christus. Denn Gott kennenlernen heißt ja nicht, irgendein religiöses oder kirchliches Konzept zu verstehen oder Lehrsätze der FEG Rheinbach zu verinnerlichen, sondern Gott kennenlernen heißt einer Person begegnen, Jesus Christus zu begegnen. Gott wird Mensch, weil wir seine Größe sonst überhaupt nicht begreifen könnten. Auch das klang eben in diesem ersten gemeinsamen Lied an, Zweifeln und Staunen. Da haben wir gesungen, Gott will bei uns Menschen sein, Gott zeigt sein Gesicht. Das passiert in Jesus Christus. Martin Luther hat es so formuliert, wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Jesus selbst hat über sich gesagt, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und in Johannes 17 hat er gebetet, das ewige Leben zu haben heißt, dich, Vater, zu erkennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also, unser Auftrag, unsere Vision beinhaltet, dass wir immer wieder Menschen helfen, Jesus, dem Auferstandenen, zu begegnen und ihn kennenzulernen. Ich hatte gesagt, das Dritte, wie Gott sich zu erkennen lässt, sind Menschen, die mit Gott leben. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das ist der vierte Punkt meiner Predigt. Das kommt da ausführlicher noch als eigener Punkt. Also, nachdem wir sozusagen gestartet sind mit unserer Reise, Neuland entdecken, kommt der nächste Punkt, weiten Raum betreten. Gott will ja nicht durch unsere persönliche Beziehung zu ihm, von der ich eben gesprochen habe, uns irgendwie einengen, uns nicht in ein enges System von Verhaltensregeln oder Glaubenssätzen sperren. Gott will uns nicht die Freude am Leben verderben, Gott will uns nicht das Denken verbieten. Im 1. Korintherbrief heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum, heißt es im Psalm 31, Vers 9. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Bild. Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum. Neuland ist eine faszinierende, weite Landschaft, keine erdrückende Enge. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, leider vielleicht, wenn wir das Licht hier mal ausmachen, kann man es ein bisschen besser sehen. Ein Bild, was das so ein bisschen uns veranschaulicht. Dieser weite Raum, eine faszinierende, weite Landschaft. Das ist ein Bild vom Bryce Canyon in den USA. Leider kann man es hier nicht so schön sehen, wie ich zu Hause auf meinem Computer sehen konnte. Aber jedenfalls wird klar, hier vorne gibt es so ganz bizarre Strukturen, dieser Sandstein. Und man sieht hinten am Horizont eine unglaubliche Weite. Wenn man genau hinguckt, entdeckt man noch so ein paar Hügel, die da so ganz blass zu sehen sind. Ein faszinierendes Land, was man entdecken möchte. So stelle ich mir das vor, weiten Raum betreten. Und da muss man in diese Landschaft eintauchen. Das reicht nicht, dass man hier oben stehen bleibt und mal so einen Blick drauf wirft, sondern man muss darunter steigen, in dieses Tal runtergehen und das durchwandern, um diese Landschaft wirklich kennenzulernen. Das meine ich damit, mit diesem Punkt, ja, weiten Raum betreten. Und das geht nicht ohne Anstrengung ab. Also man muss runtersteigen in dieses Tal. Der weite Raum erschließt sich nicht ohne anstrengende Bewegung. Also man kann diese Landschaft nicht wirklich kennenlernen, wenn man bequem im Sofa sitzt und sich sozusagen einen Film von dieser Landschaft anguckt. Dann hat man zwar eine Idee, aber man lernt sie nicht kennen. So ist das genauso mit unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, auf einen anstrengenden Weg machen, dann können wir ihn nicht wirklich kennenlernen. Dazu, und das ist jetzt gewissermaßen der Schwerpunkt meiner Gedanken für heute, möchte ich einen Text mit euch etwas genauer angucken. Ein Text aus 2. Petrus, Kapitel 1. Da wird dreimal genau dieses formuliert, Gott kennenlernen, und zwar in Verbindung mit einem verbindlichen Leben als Christ. Da geht es darum, diesen weiten Raum wirklich zu entdecken, zu erarbeiten, voranzugehen. Ich benutze die Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, einfach weil in dieser Übersetzung das genauso formuliert ist. Gott kennenlernen, an anderen Stellen ist von Erkenntnis die Rede. Mir geht es jetzt nicht um die feinen Unterschiede, sondern es ist einfach für uns in diesem Text etwas flüssiger zu lesen. Ich hoffe, wenn man keine Bibel dabei hat, auch wenn die Schrift etwas kleiner ist, dass man es einigermaßen mitbekommen hat. Ich lese es vor. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die ich euch verkündigen werde. Ein ziemlich langer Text, den können wir jetzt nicht komplett durchgehen, aber ich möchte mit zwei Folien hier noch ein paar Punkte hervorheben. Zunächst hier vier Begriffe, die ich rot markiert habe. Es fängt an mit dem ersten da oben, wo Petrus sich vorstellt. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi. Hier steht im griechischen Urtext, ich muss dazu sagen, ich kann leider kein Griechisch, ich konnte mir das nur anlesen, aber da steht Doulos, das ist das Wort für Sklave. Das ist eigentlich ein erniedrigender Titel, aber der wird von dem Autor hier sozusagen wie ein Ehrentitel verwendet. Und das kommt viel vor in der Bibel. Viele Menschen, die mit Gott unterwegs sind, nennen sich selbst Sklave Christi. Wir müssen uns mal vor Augen führen, was das bedeutet. Sklaven in der Antike waren Besitz wie Geräte. Diener, so wie es hier übersetzt ist. Übrigens, ich habe in keiner deutschen Übersetzung diese krasse Übersetzung Sklave gefunden. Da steht Diener oder Knecht, aber Sklave habe ich nicht gefunden. Ein Diener, der kann ja seinen Herrn wechseln, wenn er möchte. Ein Sklave nicht. Hier wird also zum Ausdruck gebracht, ich schulde Gott unbedingten Gehorsam. Gott kann uneingeschränkt über mich verfügen. So wie in der Antike der Herr über den Sklaven verfügen konnte. Oder ich möchte Gott jederzeit dienen. Sklaven hatten keinen Anspruch auf Feiertage oder Freizeit. Ihre Zeit gehörte uneingeschränkt ihrem Herrn. Möchtest du diesen Ehrentitel annehmen? Verbindest du Gott immer besser kennenlernen mit einem solchen Ehrentitel? Den nächsten Punkt, den ich rot hervorgehoben habe, sind die Stichworte Gnade und Frieden erfahren. Das sind zwei ganz zentrale Begriffe im Neuen Testament. Fast alle Briefe werden mit diesen Begriffen eingeleitet. Und hier in dem Textzusammenhang, wenn ihr euch das nochmal durchlest, geht es darum, Gott immer besser kennenlernen, indem wir dadurch immer mehr Gnade und Frieden erfahren. Je mehr wir Jesus kennenlernen, umso größer wird für uns das Wunder der Gnade. Von der Gnade haben wir eben auch in der Anbetungszeit gesungen. Und umso wirklicher wird unsere Erfahrung des Friedens mit Gott. Gnade und Friede, da kommen wir nicht hin durch intellektuelle Erkenntnisse über den christlichen Glauben, sondern nur durch eine immer tiefere Beziehung zu Jesus Christus. Und dann der dritte Begriff, Ehrfurcht, ein Leben in Ehrfurcht und Gnade, das gehört ganz eng zusammen. Das bekannte Lied Amazing Grace von John Newton drückt es ganz toll aus. Da sagt John Newton, es war Gnade, die mich Ehrfurcht, die mich Furcht gelehrt hat, und es war Gnade, die mich von Furcht befreit hat. Ich denke, wir stehen in der Gefahr, dass Gottes Gnade für uns selbstverständlich ist und uns darüber die Ehrfurcht vor Gott abhanden kommt. Ich möchte zu diesem Gedanken ein paar Sätze von John Stott vorlesen, einem englischen Theologen, die mich sehr bewegt haben, die hart klingen, aber die, glaube ich, trotzdem wichtig sind, dass wir uns damit auseinandersetzen. John Stott schreibt, dem modernen Menschen sind diese Gedanken, also dass Gott heilig ist und ihm unsere Ehrfurcht gebührt, dem modernen Menschen sind diese Gedanken fremd. Die Art von Gott, die den meisten Menschen heute genehm wäre, würde unsere Übertretungen gelassen tolerieren. Er wäre sanft, freundlich, entgegenkommend und hätte keinerlei heftige Reaktionen. Unglücklicherweise scheinen wir selbst in den Kirchen die Vision der Majestät Gottes verloren zu haben. Es gibt viel Seichtigkeit und Leichtigkeit unter uns. Die biblischen Propheten und Psalmisten würden wahrscheinlich sagen, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. In den öffentlichen Gottesdiensten haben wir uns angewöhnt, uns auf unseren Stühlen zu lümmeln oder zu kauern. Wir knien heutzutage nicht mehr nieder, geschweige denn, dass wir uns in Demut vor Gott niederwerfen. Es ist eher typisch für uns, dass wir vor Freude in die Hände klatschen, nichts dagegen, als dass wir vor Scham oder Tränen rot werden. Wir schlendern zum Gottesdienst und nehmen Gottes Gunst und Freundschaft in Anspruch, dass er uns fortschicken könnte, kommt uns gar nicht in den Sinn. Mit anderen Worten, wenn wir es wagen, unseren Richter Vater zu nennen, müssen wir uns davor hüten, ihm anmaßend entgegenzutreten. Leben in Ehrfurcht und Gnade, ein Begriffspaar, was unbedingt zusammengehört. Und ganz zum Schluss sagt Petrus hier, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Wichtig ist auch für uns, dass wir uns immer wieder an Bekanntes erinnern. Das macht Petrus hier, weil es richtig ist. Es wäre auch absurd zu erwarten, sozusagen immer wieder was Neues zu hören. Das wissen wir alle aus der Kindererziehung, wie wichtig es ist, Bekanntes immer wieder zu wiederholen. Das wissen wir auch aus der, in Anführungszeichen, vielleicht Erziehung, gegenseitigen Erziehung in der Ehe. Auch da müssen wir uns immer wieder an bekannte Sachen erinnern. Und deswegen ist auch richtig und wichtig, dass wir auch in der Gemeinde immer wieder über unsere Vision reden und uns immer wieder daran erinnern. Ich habe jetzt nochmal 8 Begriffe hier, die in der Mitte des Textes ungefähr stehen, rot markiert. Vielleicht ist das eben beim Vorlesen aufgefallen. Das ist so eine Aufreihung von Tugenden, die uns helfen sollen, eben Jesus immer besser kennenzulernen. Wir lernen Gott nicht kennen, indem wir viel über ihn erfahren und Wissen ansammeln, also sozusagen auf der kognitiven Ebene, sondern nur, indem wir unser Leben nach Gottes Maßstäben gestalten. Das ist der Kerngedanke von diesem Text hier, indem wir uns seinem Willen unterordnen. Und diese acht Begriffe, diese Tugenden, kann man auch beschreiben als eine Tugendleiter, sind sozusagen acht Begriffe, die aufeinander aufgebaut sind, aufeinander aufgereiht werden hier von Petrus. Und die möchte ich kurz ansprechen, kurz erläutern. Das sind, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich spreche nicht Griechisch. Die griechischen Begriffe kommen teilweise aus der griechischen Philosophie. Aber es ist interessant, so ein bisschen zu beleuchten, worum es dabei geht. Ganz unten, sozusagen die Basis von dem Ganzen, ist der Glaube. Also die Grundlage, ich verlasse mich auf Gottes Wort. Ich vertraue darauf, dass das wahr ist, was Jesus gesagt hat. Darauf aufbauend Charakterfestigkeit. Charakterfestigkeit beschreibt Tüchtigkeit, Mut, Vortrefflichkeit. Also sozusagen die Eigenschaften, ein guter Bürger zu sein, anderen ein verlässlicher Freund zu sein. Dann kommt Erkenntnis. Hier geht es um praktische Einsichten, also die Fähigkeit, gute Entscheidungen im Leben zu treffen, redlich zu handeln. Darauf aufbauend Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, sich selbst im Griff zu haben. Eine gute Balance zwischen Leidenschaft und Vernunft. Die Fähigkeit zur Mäßigkeit. Darauf aufbauen Standhaftigkeit. Da geht es um beharrliche Geduld, auch um das freiwillige Erdulden von Härten im Leben. Dann kommt die Ehrfurcht vor Gott. Das habe ich eben bereits angesprochen im Zusammenhang mit dem Zitat von John Stott. Interessant ist, dass dieses Wort Eusebia wohl immer gepaart ist mit der Bereitschaft, Menschen, den Mitmenschen zu dienen. Also wer Eusebia besitzt, erweist Gott in allem die Ehre und dient den Menschen. Darauf aufbauend kommt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Das ist ein Gebot von Jesus für seine Nachfolger. In Johannes 13 sagt er, ich gebe euch ein Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Weil es ein Gebot von Jesus ist, haben wir kein Recht, sozusagen diese Sprosse aus der Leiter rauszuschneiden, wenn uns das mit diesem Gebot bequem, unbequem oder unangenehm ist. Im ersten Johannesbrief wird es sogar noch deutlicher ausgedrückt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und schließlich als letztes darauf aufbauend die Liebe zu allen Menschen. Christen sollen allen Menschen in gleicher Weise Liebe erweisen, wie sie von Gott empfangen haben. Jesus sagt, liebt eure Feinde, wenn ihr nur eurem Bruder freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Das hat er in der Bergpredigt gesagt. Also, das alles, diese Tugendleiter, nicht um irgendwie ein toller Mensch zu werden und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern um Gott immer besser kennenzulernen. So ist es ja hier ausgedrückt. Gott kennenlernen durch unsere Einstellung und unser Handeln, das an Gottes Wort ausgerichtet ist. Darum geht es hier in diesem Text im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. So, wir haben uns auf diesen zweiten Schritt begeben, weites Land zu entdecken und unsere Füße auf weiten Raum zu stellen und auch anstrengende Wege zu gehen. Und dann kommt der dritte Punkt, ihr Wege verlassen. Hier ein Zitat von Hiob, Kapitel 42, da sagt Hiob, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich will hier nicht über Hiob predigen heute Morgen, aber hier geht es darum, dass Hiob nach einem langen und auch leidvollen Weg erkannt hat, ich hatte ein falsches Bild von Gott. Und dieses Bild musste korrigiert werden. Auch wir stehen in der Gefahr, uns falsche Bilder, uns eigene Bilder von Gott zu machen. Deswegen, Gott immer besser kennenlernen, heißt auch Irrwege erkennen und verlassen auf dieser Reise. Ziemlich zu Anfang in der Bibel, nämlich bei den 10 Geboten, heißt es deswegen schon, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das Problem ist natürlich, wir können Gott nicht sehen, so als Person hier unter uns. Und deswegen beschreibt auch die Bibel sehr wohl Gott in Bildern. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bildern, die uns vertraut sind. Das Bild vom Vater, vom Richter, vom Fels, von der Burg, vom Lamm. Problematisch sind nicht diese Bilder, die in der Bibel vorkommen, sondern problematisch sind unsere eigenen Wunschbilder, die wir uns machen. Dass wir sagen, so oder so müsste Gott sein, dass ich mit ihm leben möchte. Oder Bilder, die uns aufdrängen, wenn wir nicht kritisch immer wieder prüfen, ob das, was wir hören, mit dem übereinstimmt, was wir in der Bibel lesen. Das sind zum Beispiel, können das falsche oder auch falsch verstandene Lehren sein, in der Gemeinde, in den Kirchen. Oder Verhaltensregeln werden wichtiger als die Liebe untereinander. Zu diesen Irrbildern habe ich an ein Buch von Markus Spieker gedacht, was vor kurzem veröffentlicht wurde. Der Titel heißt Gott macht glücklich und andere fromme Lügen. Und da heißt es im Klappentext, im Umschlagtext, etwas ironisch, Gott erklärt die Sinnfragen und beseitigt die Zweifel, erhebt die Moral, Gott hilft im Job und bei der Partnersuche, Gott macht kaputte Körper und Beziehungen heil. Er ist ein Daseinsoptimierer, ein kosmischer Caterer des Guten, Wahren und Schönen. Nur leider gibt es diesen Gott nur in der Fantasie moderner Kuschelchristen. Oder? Der heilige Gott wird wie durch einen Weichspüler stimmungsvoller Anbetungslieder zu einem netten Freund, der uns mit all unseren Schwächen ja so gut versteht. Vorsicht vor Wunschbildern oder vor Irrbildern. Gott kennenlernen setzt die Bereitschaft voraus, Irrwege zu erkennen und zu verlassen. Aber es gibt auch eine andere Art von Irrwegen. Nicht solche Wunschbilder, sondern herbe Enttäuschungen, dass wir Gott einfach nicht verstehen können. Zum Beispiel durch Texte in der Bibel. Es gibt eine ganze Reihe von Texten in der Bibel, die ich einfach nicht verstehe, wo ich denke, Gott, dein Handeln hier ist mir fremd. Das passt nicht in mein Bild, was ich von dir habe. Zum Beispiel habe ich in den letzten Wochen und viele von euch vielleicht auch das Buch Josua gelesen. Da geht es um Kriegseinsätze mit einer Brutalität, die Gott anordnet, wo ich gedacht habe, das verstehe ich nicht. Oder wir verstehen Gott nicht in der Geschichte. Menschen werden Opfer von Naturkatastrophen oder von Gewalt. Oder auch im eigenen Leben. Verstehen Gott nicht angesichts schwerer Krankheiten. Wir haben eben von Anke Christine ein sehr eindrückliches Zeugnis in diesem Zusammenhang gehört. Oder wir haben den Eindruck, wir schreien zu Gott und er hört nicht. Das können schwere Anfragen für unseren Glauben sein, wenn wir mit Gott unterwegs sind und versuchen, ihn immer besser kennenzulernen. Und das stellt unsere Vorstellung von Gott manchmal sehr in Frage. Und auch dann müssen wir durch Enttäuschungen gehen. Das heißt, Täuschungen über Gott loswerden. Enttäuschungen. Gott Gott sein lassen, heißt das. Nämlich diese Illusionen aufgeben. Gott Gott sein lassen, das heißt, Gott vertrauen, ohne Bedingungen zu stellen. Wie Gott sein sollte, damit ich ihm mein Leben anvertrauen möchte. Zitiere nochmal Hiob 42, da sagt er, und er hat wirklich eine schwere Leidensgeschichte hinter sich gehabt. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Aber wie können wir solche Enttäuschungen verkraften? Wie können wir diese Art von Irrwegen verlassen? Ich denke, indem wir einfach sagen, wir wollen dem vertrauen, von dem es in der Bibel heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir das glauben können, dass Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn geopfert hat, ich glaube, dann gibt es eine Möglichkeit, auch mit solchen Enttäuschungen und Irrwegen klarzukommen. Paulus ist so ein Mensch gewesen. Paulus hat extreme Gefahren erlitten, Schmerzen erlitten, ist im Gefängnis gewesen, ist gefoltert worden. Und er hätte allen Grund gehabt, sein Bild von Gott in Frage zu stellen durch sein Leben. Aber das hat er nicht getan. Wir haben eben durch Renate schon einen Vers aus Römer 8 gehört, den sie für die Geburtstagskinder vorgelesen hat. Ich lese den gerade nochmal. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not oder Angst oder Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert? Dann geht es weiter in Vers 38 und 39. Da gibt dieser Paulus, der so viel Schlimmes erlebt hat, gibt die Antwort, die Schlussfolgerung, die für ihn wichtig ist. Und ich denke, wo er vielleicht auch Anfragen an Gott mit beantwortet hat für sich. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Wege erkennen und verlassen auf dieser Reise, Gott immer besser kennenzulernen. Bevor ich zu dem letzten Punkt komme, möchte ich nochmal das Bild, die Illustration von unserer Gemeindevision hier an die Wand werfen. Wir haben das ja grafisch wie so einen Kreislauf beschrieben. Also Menschen lernen Gott kennen, werden zu Nachfolgern und dann oben links schließt sich dieser Kreislauf, wo diese Fußspuren zusammenkommen, indem diese Menschen wieder anderen helfen, Gott kennenzulernen. Und darum, um diesen Punkt, geht es jetzt sozusagen in dem letzten Punkt dieser Predigt, nämlich hilfreiche Wegweiser werden. Ich möchte, hier steht 2. Korinther 3, Vers 3, das möchte ich vorlesen, beziehungsweise lese auch den Vers 4 dazu. Da sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Ihr seid ein Brief, den Christus selbst verfasst hat. Unser Auftrag ist es also, ein Brief Christi für andere zu sein. Durch mein und dein Leben sollen andere Menschen Gott kennenlernen. Durch unser Miteinander, wie wir hier miteinander leben, sollen sie es verstehen, was Gemeinde Christi bedeutet, was Leib Christi bedeutet, wo er das Haupt ist. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns fragen, was für ein Brief Christi sind wir? Was für ein Brief Christi bin ich? Bist du? Jeder persönlich und wir als Gemeinde. Ich musste daran denken, dass ich leider immer wieder mal Geschichten gehört habe von Menschen, die sich vom christlichen Glauben abgewandt haben und dieses mit negativen Erfahrungen mit Christen begründen. Ich denke, viele von euch haben solche Geschichten auch schon mal gehört. Ganz egal, ob das berechtigt ist oder nicht, aber eins ist klar, solche Geschichten machen deutlich, Christen sind nicht immer hilfreiche Wegweiser und sind nicht immer ein guter Brief Christi. Unser Leben als Christ, das ist das, was Leute einlädt und überzeugt oder auch nicht. Was ihnen hilft, selbst ihr Herz für Gott zu öffnen und dieses Neuland zu entdecken und Gott kennenzulernen. Und das setzt voraus, dass wir auch diesen Menschen unsere Herzen öffnen und auch unsere Wohnungen öffnen und sie zu uns einladen. Petrus hat im ersten Petrusbrief geschrieben: Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das setzt natürlich voraus, dass Menschen das erleben, welche Hoffnung wir haben, dass wir ihnen unser Herz öffnen. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen von einer Grundschullehrerin. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Wir haben in einem kleinen Dorf in Hessen gewohnt. In diesem Dorf gab es eine landeskirchliche Gemeinschaft, zu der wir gehörten, und wir haben so eine evangelistische Familienwoche durchgeführt, wo wir Menschen eingeladen haben durch verschiedene Veranstaltungen im Laufe der Woche, haben das Ganze abgeschlossen mit so einem Familienfest, was wir dort in dem Dorf veranstaltet haben. Also damals, unsere Luisa war noch nicht geboren, Johanna war im Kindergarten, Manuel war gerade erst in die Schule gekommen. Also das, was ich jetzt Positives über die Schüler sage, kann auf Manuel noch nicht zutreffen, weil der gerade erst angefangen hatte. Also es geht nicht um Eigenlob hier. Aber worum es geht, da kam die Grundschullehrerin von Manuel und die wohnte nicht in dem Dorf. Die wohnte vielleicht 20 Kilometer weiter weg. Die kam zu dieser Veranstaltung und ich habe mich gefreut und habe sie gefragt, was sie hierher führt. Und sagt sie, ja, ich wollte mal gucken, was das für Menschen sind, die diese Veranstaltung hier durchführen, weil ich über Jahre beobachtet habe, dass die Kinder aus diesen Familien einfach gut erzogen sind. Da habe ich mich unwahrscheinlich drüber gefreut und habe gedacht, diese Kinder und damit auch diesen Eltern, das ist so ein Beispiel hier. Die waren einfach so ein Brief Christi, den diese Lehrerin lesen konnte. Also, wir wollen hilfreiche Wegweiser sein, damit immer mehr Menschen Gott kennenlernen, dass sie dieses Neuland entdecken, dass sie weiten Raum betreten und dass sie auch ihr Wege erkennen und verlassen. Ich möchte nochmal diese Folie mit diesem Kompass verwenden. Wir wollen auch jetzt in dem vor uns liegenden Jahr, was ja schon über einen Monat alt ist, in 2014 uns immer wieder fragen, ob in unserem persönlichen Leben die Ausrichtung stimmt, ob wir alles daran setzen, Gott immer besser kennenzulernen, unsere Füße auf weiten Raum zu stellen und diese Landschaft zu erarbeiten, zu erwandern. Wir wollen uns fragen, ob unsere Aktivitäten in unserer Gemeinde an unserer Vision ausgerichtet sind. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Als wir diese kurze Predigtreihe angefangen haben, hat Frank Lenz gesagt, das Was, was unser Auftrag als Gemeinde ist, das ist klar, das steht in dem sogenannten Missionsbefehl. Das Wie, wie wir das umsetzen wollen, das formuliert unsere Gemeindevision. Ich möchte zum Schluss da nochmal anknüpfen und dieses Was, diesen sogenannten Missionsbefehl aus Matthäus 28 vorlesen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für diese Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich schließe ab mit einer kurzen, ausgedachten Geschichte von einem amerikanischen Theologen, Ronald Sider. Die könnte sozusagen an dieser Begebenheit aus dem Matthäus-Evangelium, die ich gerade vorgelesen habe, anschließen. Jesus kommt nach seiner Auferstehung zurück in den Himmel. Der Erzengel Gabriel empfängt Jesus. Neugierig fragt er ihn, Jesus, wie ist es gewesen? Konntest du deinen Auftrag erfüllen? Hörten die Menschen auf dich? Sind sie umgekehrt von ihren bösen Wegen? Jesus sagte, ja und nein. Ich habe 30 Jahre unter den Menschen gelebt. Ich habe einigen tausend Juden von Gott erzählt. Ich habe den Menschen versprochen, dass diejenigen, die an mich glauben, ewiges Leben bekommen. Dann bin ich am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben. Ich wurde begraben. Dann habe ich das Grab verlassen. Anschließend habe ich meinen Anhängern den Auftrag gegeben, an meiner Stelle den Menschen zu erzählen, dass wer an mich glaubt, gerettet wird. Dann habe ich meine Anhänger verlassen und ihnen den Heiligen Geist gesandt, damit sie Kraft für diesen Auftrag haben. Gabriel griff sich verlegen ans Kinn. Willst du damit sagen, fragt er, dass du den gesamten Plan der Rettung in die Hände von 120 ehemaligen Prostituierten, ehemaligen Fischern und Zöllnern gelegt hast? Ja, sagt Jesus, genauso ist es. Gabriel schüttelt den Kopf und fragt mit Besorgnis, und was ist, wenn sie den Auftrag nicht ernst nehmen? Hast du einen Alternativplan? Gibt es einen Plan B? Jesus sagte, nein, ich habe keinen Plan B. Ich vertraue meinen Nachfolgern, dass sie es gut machen werden. Ich möchte zum Schluss beten und formuliere das Gebet in der Ich-Form, damit jeder, der es möchte, auch für sich persönlich in der Stille leicht mitsprechen kann. Herr Jesus Christus, du hast mich gerufen und ich habe deinen Ruf gehört. Ich danke dir, dass ich dir so wichtig bin und dass du einen guten Platz für mein Leben hast. Ich bekenne dir, dass du mir oft gleichgültig warst und dass dein Wort mir nicht immer wichtig war. Herr, vieles, was ich gedacht und geredet und getan habe, war nicht gut. Ich bekenne dir jetzt in der Stille meine Schuld und bitte dich herzlich, dass du sie mir vergibst. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich bitte dich, komm du ganz neu in mein Leben. Ich möchte dir ganz gehören. Ich möchte dein Diener sein. Ich danke dir, dass du mir die Treue hältst, auch wenn ich wieder schwach werde und versage. Ich vertraue darauf, dass du im Alltag bei mir bist und ich deine Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen darf. Ich möchte mithelfen, deinen Auftrag zu erfüllen. Amen.